Ich glaube, wir schöpfen mehr Glück dadurch, wenn wir ganz bewusst nicht zu exzessiv das Glück versuchen zu leben. Schlussendlich kam daher auch der Wunsch, überhaupt Schauspielerin zu werden, weil ich gesehen werden wollte, weil ich wahrgenommen werden wollte, weil ich wollte, dass jemand meine Gefühle registriert, was meine Eltern nicht gemacht haben. Das war in der Zeit, auch als ich auf der Schauspielschule war, noch anders irgendwie. Da habe ich in der Lindenstraße einen Drehtag gehabt und ich habe in einem Schimanski mitgespielt und so. Und irgendwie lief da noch was. Und das hörte schlagartig auf. Aber zwischendurch muss man halt immer irgendwie wieder joggen gehen. Wie muss ich mein Leben gestalten, dass ich glücklich und zufrieden bin? Und ich möchte schon gerne als Arzt arbeiten, aber ich möchte nicht so viel arbeiten wie andere Ärzte. So jeden Tag im Kleinen daran arbeiten, dass man da hinkommt, wo man schlussendlich in ein paar Jahren sein will. In Hollywood habe ich immer das Gefühl, alles ist möglich. Ich weiß nicht wieso, das habe ich in Köln nicht.
Heute im Interview die Ärztin und Schauspielerin Silke Rosenbaum. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich Silke Rosenbusch zu Gast. Sie hört schon seit längerer Zeit meine Podcasts und hat sich nach dem Mehr Mut zum Glück Interview mit der Tischlerin Katrin Martin bei mir gemeldet. In der E-Mail hat sie ihren schwierigen und langwierigen Lebensweg geschildert, der wirklich gut zu Mehr Mut zum Glück passt. In der Mail hat Silke auch von der Gemeinsamkeit mit der Vorliebe für die Band Bon Jovi geschrieben. Und für mich persönlich spielt die Musik von Bon Jovi eine sehr wichtige Rolle, da ich 1995 mein allererstes Konzert mit 15 besuchte. Das waren damals Bon Jovi in der Berliner Waldbühne. Und ein Jahr später fuhr ich dann mit 16 in 24 Stunden einmal nach Köln und zurück, nur um Bon Jovi nochmal zu sehen. Und daraus entstand dann meine Leidenschaft für Rock, Heavy Metal und natürlich auch Konzert- und Festivalreisen. Und auch Silke war auf dieser Bon Jovi-Tour in den 90ern und erzählt im World Shuffle mehr darüber. Im Interview selbst erzählt Silke von ihrem Leben als Schauspielerin, der Privatinsolvenz in jungen Jahren, das Platzen der Träume und wie sie es geschafft hat, jetzt mit über 40 Ärztin zu werden. Ihre Geschichte passt meiner Meinung nach perfekt zu Mehr Mut zum Glück, weil sie zeigt, dass Rückschläge zum Leben dazugehören und man es trotz aller Widrigkeiten schaffen kann, das Beste daraus zu machen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Interview mit Silke und ich würde sagen, damit gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Köln zu Silke Rosenbusch. Sie ist Ärztin, Schauspielerin und Bloggerin und hat in ihrem Leben auch schon öfter Mut zum Glück bewiesen. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen. Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen bei mir. Mut zum Glück, Silke.
Danke, dass ich da sein darf, Daniel, dass du mich haben willst.
Ja, mich freut es ja auch, denn du bist, glaube ich, die erste Hörerin von diesem Podcast, die dann auch als Gast im Interview ist.
Aha, ja, dann ist das so.
Ja, du hattest mir, glaube ich, geschrieben auf die Folge von Katrin Martin und das fand ich so interessant, dass wir uns ja ausgetauscht hatten und du hast mir so ein bisschen von deiner Geschichte erzählt und ja, ich bin sehr gespannt, was du heute alles erzählen wirst.
Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Gucken, was auf mich zukommt.
Genau. Ja, ich fange ja immer mit so einer Standardfrage an. Da bin ich auch sehr gespannt, was du da erzählst, nämlich was bedeutet dir persönlich Glück?
Fängst ausgerechnet mit der schwersten Frage zuerst an, ne?
Ja. Ja.
Was bedeutet mir persönlich Glück? Ich glaube, alle Optionen zu haben und in meinem Leben das machen zu können, was ich machen möchte. Und das ist natürlich immer sehr individuell für jeden, was er im Leben so machen möchte. Aber da gehören natürlich ein paar Sachen zu, zum Beispiel Geld oder auch Zeit oder entsprechende Freiheiten und Möglichkeiten, ja.
Und als du klein warst, welchen Berufstraum hast du da gehabt?
Hollywood-Star. Also erst wollte ich, als ich noch kleiner war, wollte ich erstmal Sängerin werden.
Okay.
Und irgendwie habe ich dann rausgefunden, man kann auch Sänger und Schauspieler gleichzeitig werden. Und irgendwie ging es dann aber dann doch mehr in Richtung Hollywood-Star oder Schauspieler, besser gesagt, weil ich tatsächlich gedacht habe, also ich hatte so eine Band auch in Teenager-Zeiten, aber auf Tournee gehen, das war mir dann doch irgendwie zu nervig, zu anstrengend, immer andere Orte und diese Sachen. Und so bin ich dann irgendwie dann, dachte ich dann, ist dann doch Schauspieler die bessere Alternative als Rockstar.
Und du hast ja dann als Teenagerin auch angefangen, auf eine Schauspielschule zu gehen und hast auch versucht, deinen Traum wahrzumachen.
Genau. Also was heißt als Teenager? Natürlich dann nach der Schule, wo ich ein Fachabitur gemacht habe. Und danach habe ich ein Jahr am Stadttheater in Osnabrück gearbeitet, wo ich also ein Praktikum gemacht habe. Und damit hatte ich dann Fachabitur im Bereich Gestaltung und anschließend bin ich dann eben auf eine Schauspielschule gegangen und dann auch von Osnabrück oder besser Glandorf, wo ich vorher gewohnt habe, also ein kleines Dorf zwischen Münster und Osnabrück, bin ich dann nach Köln gezogen. Mhm. Genau, 1997 war das.
Ja, und was hast du von dieser Schauspielschule dann mitgenommen?
Viel, viel über das Leben, wie ich selbst so ticke, wie andere Menschen so ticken, was uns so alle verbindet. Also in dem Moment, wo du halt einen Charakter darstellen musst, musst du rausfinden, was habe ich in mir von diesem Charakter und was hat der Zuschauer vielleicht auch von diesem Charakter und wie mache ich das schaubar, dass das, was aus mir über den Charakter zum Zuschauer kommt, auch wirklich so dahin kommen soll, wie ich es sagen will eigentlich. Und es war eine sehr intensive Zeit. 4 Jahre ging die auch. Das war eine private Schauspielschule mit allem drum und dran. Es war auch sehr anstrengend, weil ich nebenbei halt auch gejobbt habe, weil ich auch das Schulgeld berappeln musste. Mit vielen Partys aber auch. Und ach, wie das so ist, ne, wenn man Anfang 20 ist. Es war also eine schöne Zeit.
Ja, und du hast ja gesagt, du musstest das Schulgeld erarbeiten. Mhm. Das war dann wahrscheinlich auch eine sehr kostspielige Ausbildung, ne?
Naja, es ging los mit, ich glaube, 670 Mark. Mhm. Wird heute wahrscheinlich 670 Euro kosten oder so.
Ja. Ja,
also ging noch, muss ich fast sagen, verglichen mit heutigen Preisen oder mit verglichen mit Hochschulkosten in den USA. Aber muss auch irgendwo herkommen, ne? Jeden Monat.
Ja. 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 Und du warst dann fertig und wenn du von Hollywood geträumt hast, dann hattest du wahrscheinlich auch große Träume und auch große Ziele. Ja. Was kam denn nach der Ausbildung?
Nach der Ausbildung bin ich tatsächlich auf Tour gegangen.
Okay.
Ich habe Jugendtourneetheater gemacht, 1,5 Jahre lang. Das war so ein pädagogisches Stück gegen Rechtsextremismus und Gewalt, was wir in Schulen aufgeführt haben, was dann halt auch von Kommunengeldern halt quasi finanziert wurde. Und so gab es diese Auftritte halt überhaupt, weil es was Pädagogisches war. Und das habe ich dann 1,5 Jahre gemacht. Und ja, dann erstmal wieder nichts. Und so ging das dann quasi auch immer weiter.
Wo lag das Problem, dass du da keinen Anschlussjob gefunden hast?
Also Tournee wollte ich ja nicht unbedingt auch mehr weitermachen und auch nicht unbedingt vielleicht in Schulen, sondern ich habe dann ja Bewerbungen geschrieben. Aber das war damals auch so eine Zeit, also als ich 2001 fertig war mit der Schauspielschule, kurz danach ging Kirchmedia pleite. Mhm. Und das hat, glaube ich, so eine Panik, also zumindest in Köln und in der Fernsehszene habe ich das so erlebt, dass man möglichst wenig Geld für Content im Fernsehen ausgeben wollte. Und das alles so runtergefahren hat und angefangen hat, mit Laien zu arbeiten. Big Brother war da ganz groß. Talkshows, also alles, was man mit möglichst wenig Geld, und Schauspieler sind dann natürlich teurer als Laien, machen konnte, hat man dann gemacht. Das war in der Zeit, als ich auf der Schauspielschule war, noch anders irgendwie. Da habe ich in der Lindenstraße einen Drehtag gehabt und ich habe in einem Schimanski mitgespielt und so. Und irgendwie lief da noch was. Da stand in der Tageszeitung, stand hier heute Casting, bla bla, komm vorbei, wir suchen irgendwie Kleindarsteller, Statisten oder sonst was. Mhm. Und das hörte schlagartig auf.
Okay.
Und in Anbetracht dessen, dass ich dann auch nur quasi diese Lindenstraßenszene so als Demomaterial hatte, war es dann auch gar nicht so leicht, einen Agenten zu finden. Ich habe dann einen gefunden, aber der ging 1,5 Jahre später dann quasi auch pleite, weil also es lief gar nichts. Und das war halt auch, das waren die Schröder-Jahre, wo er dann irgendwann aus Konsequenz von 5 Millionen Arbeitslosen heraus dann halt auch die Agenda 2010 schlussendlich auf den Weg gebracht hat und das konstruktive Misstrauensvotum gestellt hat, was ja dazu führte, dass er dann irgendwann nicht mehr Bundeskanzler war. Also das war eine furchtbare Zeit, diese Schröder-Jahre, denke ich, die ganze Zeit immer noch. Es ging einfach nichts. Alles, was ich probiert habe, ist versandet. Ich habe so einzelne Stückverträge gehabt. An der Kölner Oper habe ich 2 Projekte gemacht, 1 im Schauspielhaus, auch so mini-kleine Rollen nur, aber das gab dann Geld. Aber zwischendurch muss man halt immer irgendwie wieder joggen gehen. In Jobs, wo man quasi ungelernt ist und auch nicht wahnsinnig viel Geld kriegt. Und das war dann auch noch Zeiten, bevor es einen Mindestlohn gab. Und so war es einfach immer, immer, immer knapp.
Und wie hast du jetzt da über Jahre dein Leben finanziert?
Ja, gute Frage. Ich habe in Callcentern gearbeitet. Ich habe, wie auch schon während der Schauspielschule, habe ich Nachtdienst im Hotel gemacht, wo dann wenigstens noch Zuschläge hinzukamen. Ich bin wirklich, also durch wirklich diverse Callcenter durchgetourt mit den unterschiedlichsten Produkten. Und es war alles furchtbar. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was mir aber jetzt einfiel im Rahmen dessen, dass ich ja alle eure Finanzvisier-Rockt-Folgen gerade höre, bin auch insolvent gegangen. tatsächlich.
Okay.
In der Zeit. So, ich glaube, es ging los in der Zeit am Ende dieser Jugendtourneetheater-Sache, wo die auch weniger Aufträge reinbekommen haben, als ursprünglich uns zugesagt war. Ich hatte natürlich Geld ausgegeben, was ich noch nicht hatte. Das kam dann später nicht rein. Dann ausstehende Mieten. Das hat mein Vermieter zum Anwalt geschleppt. Daraus sind dann irgendwie 30.000 Euro Schulden geworden. Dann, es waren halt drei ausstehende Mieten, maximal 3.000 Euro, sind 30.000 raus geworden. Die hatte ich nicht. Und dann haben die mich geräumt aus der Wohnung. Und ich habe dann irgendwann 2-3 Jahre später, hatte ich dann die Eier, auch zum Schuldnerberater zu gehen und zu sagen, so okay, ich habe hier die Schulden, ich muss irgendwas machen. Wie sieht's aus, Privatinsolvenz, was muss ich da machen?
Und wie bist du da durchgekommen? Weil du hast ja dann in den Folgejahren auch nicht viel mehr verdient.
Nee, aber da wurde wenigstens nichts gefändet. Das war die positive Seite des Ganzen. Ich habe dann in den Folgejahren rumgejobbt, die meiste Zeit halt, wie gesagt. Hatte so 1.000 Euro im Monat mit einem 35-Stunden-Job. Und das führte dann irgendwann dazu, also ungefähr, ja, wenn war das, 2009, dass ich sagte, okay, das geht nicht, so geht das nicht, so geht das nicht weiter für den Rest meines Lebens. Du musst arbeiten bis 67 oder noch länger. Das nur 1.000 Euro, das geht nicht. Also ich habe halt wirklich auch auf sehr kleinem Fuß die ganze Zeit gelebt. Ich hatte kein Geld, irgendeine Reparatur zu bezahlen. Ich hatte keinerlei Rücklagen. Ich war nie im Urlaub. Ich habe in WGs gelebt, so minimalistisch, wie man irgendwie kann.
Und wie hast du dann darüber nachgedacht, was du jetzt machen möchtest?
Das war 2009 dann noch gar nicht klar. Ich wusste nur, okay, ich will irgendwas anderes machen. Irgendwas, womit man auch ein bisschen was an Geld verdienen kann, mehr als 1.000 Euro im Monat. Und alles, was mich so interessiert hätte, hätte halt ein Hochschulstudium erfordert. Was ich nie machen könnte, weil ich nur dieses Fachabitur hatte. Und so kam ich dann auf die Idee, eben erstmal das Abitur nachzuholen. Das war so der erste Schritt.
Okay.
Da war ich dann Anfang 30. Also, dass ich dann wirklich auch ein ordentliches Abitur habe.
Mhm.
Das habe ich dann am Abendgymnasium in Köln gemacht. Und irgendwann zeichnete sich ab, dass das verhältnismäßig gut werden würde. Womit ich notwendigerweise auch nicht gerechnet hatte. Und dann fanden die Prozesse erstmal wirklich statt, dass ich überlegt habe, was will ich denn studieren? Also ich wäre einfach auch froh gewesen, das zu studieren, was meine Schwester studiert hat, so Germanistik. Und dann kriege ich erstmal BAföG und dann bin ich zumindest erstmal aus dieser Geldscheiße raus.
Mhm.
So. Aber es wurde dann halt doch so, dass ich dachte, okay, dann kann ich ja auch Medizin studieren. Denn ich hatte ja schon 2009 angefangen, über Ernährung zu bloggen.
Mhm.
Damals über Rohkosternährung, was mich damals sehr fasziniert hatte. Und ich wollte halt wissen, was die Wahrheit ist über Ernährung und Gesundheit. Also mit welcher Ernährung kann man jetzt wirklich Krankheiten heilen? Und welche Ernährung bedarf es, um Krankheiten zu verhindern? Welche Ernährung hilft wirklich, um abzunehmen? Weil sie sich ja alle widersprechen.
Mhm.
In allen Büchern und im Internet. Und es ist teilweise ganz, ganz furchtbar. Und jeder, der einen Körper hat und jeder, der isst, ist der Meinung, er kann Ratschläge darüber geben. Und da habe ich gedacht, ja, dann kann ich auch Medizin machen, weil dann darf ich auch heilen. Weil ein Ökotrophologe, der darf ja nur Gesunde oder vielleicht auch noch maximal Adipöse oder Diabetiker beraten. Aber wenn jemand halt Zustand nach Herzinfarkt hat oder so weiter, dann kommt da kein Ökotrophologe ran, da brauchst du einen Arzt.
Also Ökotrophologe heißt, das ist ein Lebensmittelwissenschaftler, ne?
Genau, Ernährungswissenschaftler.
Ist es dir denn da schwer gefallen, den Schauspielberuf an den Nagel zu hängen?
Ich habe den nie an den Nagel gehangen, genau das.
Okay.
Also es gibt Leute, Kollegen, die sagen, also wenn ich es bis 30 nicht geschafft habe, dann mache ich was anderes, dann höre ich auf damit. Das hätte mir zu sehr wehgetan. Deswegen habe ich immer gedacht, ja, das kann man ja immer noch nebenbei machen. Und ich habe das teilweise auch noch nebenbei gemacht, in diversen hier Hartz-IV-TV-Produktionen oder sowas. Hier wie was habe ich hier? So zwei bei Calvas, Barbara Salisch und so ein Zeug habe ich auch immer gemacht zwischendurch. Was aktuell Verdachtsfälle ist oder Klinik am Südring oder so. Ich habe auch ein paar Theaterstücke gemacht, wo es kaum Geld für gab. Aber so konnte ich mich dann weiter immer noch als Schauspieler fühlen. Und ich habe tatsächlich auch immer noch eine Schauspieler-Website, wo man mich grundsätzlich buchen könnte. Und ich habe auch immer noch Zugänge zu Schauspieler-Jobportalen, aber meistens reizen mich die Jobs nicht. Und dann in dem Moment ist es meine Entscheidung, dass ich den Job nicht will und nicht jemand anderes, was mir mehr Selbstwirksamkeit quasi gibt.
Aber das heißt, es war dann mehr ein Hobby als ein Beruf.
Naja, was definiere Hobby? Wenn man was macht, womit man kein Geld verdient, einem aber Spaß macht.
Ja, dann ist es ja ein Hobby oder eine Leidenschaft.
Ja, aber dann war es das schon immer, ehrlich gesagt. Außer diese anderthalb Jahre, wo ich Jugend-Tourneetheater gemacht habe.
Ja, aber du hast ja dann 2011 angefangen, Medizin zu studieren. Wie hast du das denn finanziert?
Da ist es in Deutschland so, dass wenn du deine Hochschulzugangsberechtigung mit über 30 erworben hast, bist du BAföG-berechtigt. Mhm. Was bei mir der Fall war. Über 40 geht es schon nicht mehr, aber über 30 ist man halt BAföG-berechtigt. Und so konnte ich dann, weil ich auch sofort nach dem Abitur angefangen habe zu studieren, konnte ich dann BAföG beziehen. Was zumindest, also was dann der Höchstsatz war, das elternunabhängige BAföG, waren dann zum Schluss irgendwie, glaube ich, 730 Euro plus ein 400-Euro-Job. Und das entsprach dann ungefähr den 1.000 Euro, an die ich eh gewöhnt war.
Mhm. Wie war das eigentlich in deinem Freundeskreis? Die haben das ja auch mitbekommen und die waren wahrscheinlich auch im Leben viel weiter als du, haben wahrscheinlich Familie gegründet, sind im Job aufgestiegen und bei dir hat sich das viel, viel langsamer entwickelt. Wie war so die Resonanz?
Mein Freundeskreis bestand aus Schauspielern. Denen ging es okay. Auch alle mies.
Oh Mann.
Denen geht es jetzt aber immer noch mies und mir nicht mehr. Das ist der Unterschied.
Das heißt, du hast rechtzeitig den Absprung geschafft.
Also auf jeden Fall habe ich vor der Corona-Situation den Absprung geschafft, denn da geht es den Künstlern jetzt wirklich, würde ich fast sagen, am schlimmsten von allen. Mhm. Ja, die jobben halt auch rum, die Kollegen, die ich so habe.
Was aber während Corona auch schwerfällt, ne? Also genau. Du kannst da ja nicht mehr als Kellnerin oder Kellner arbeiten.
Ja, ist schon blöd.
Mhm. Und du hast ja dann etwas länger gebraucht für dein Medizinstudium und hast es, glaube ich, im letzten Jahr beendet.
Ja.
Warum hat es so lange gedauert?
Naja, zum einen, weil die neuronale Plastizität mit zunehmendem Alter abnimmt. Also das Hirn wird schlechter.
Okay. Ja.
Man kann sich Sachen nicht mehr so schnell merken. Und ich war halt auch noch nie so ein Superbrain wie die anderen jungen Studenten, die dann ja einfach, keine Ahnung, schon, also die haben ja ein 1-0er Abitur und die haben quasi ein fotografisches Gedächtnis. Die lesen das einmal und dann ist das in denen drin. Und so. Und das hatte ich halt alles nicht. Und gleichzeitig wollte ich mich die ganze Zeit auch schon davor schützen, zu sehr unter Stress zu geraten, zu sehr auszubrennen. Ich habe zwischen 20 und 30 ordentlich rangeklotzt und zu viel gemacht und bin über meine Reserven gegangen. Das wollte ich jetzt nicht nochmal machen, sondern ich will auch, man muss auch irgendwann was vom Leben haben, so ungefähr. Und deswegen habe ich mir dann auch die Zeit genommen, einfach zu sagen, nee, ich kann das nicht. 8 Stunden lernen am Tag, das kann mein Kopf nicht, das will ich nicht, das macht mir keinen Spaß. 4 Stunden müssen halt einfach reichen.
Ja, und du musstest ja auch noch arbeiten gehen oder hast du das gar nicht gemacht?
Doch, ich habe auch nebenbei die ganze Zeit gearbeitet.
Mhm. Ja, weil das ist ja auch eine Belastung.
Ja.
Und ja, du hast ja dann mit über 40 hast du dann jetzt das Studium beendet und hast auch gleich einen Job bekommen, ne?
Ja, das ist gut, wenn man sein Medizinstudium beendet, wenn gerade eine Pandemie herrscht. Also es wäre auch sonst wahrscheinlich kein Problem gewesen. Also Ärztemangel ist überall, die werden händeringend gesucht, auf dem Dorf natürlich noch mehr als in einer Großstadt wie Köln. Aber das ging tatsächlich ratzfatz. Ich hatte meine mündliche Prüfung am 21. Dezember und zum 25. Januar habe ich dann die Stelle angefangen.
Wie war das für dich, so ein geregeltes Leben dann auf einmal zu führen?
Ich habe angefangen beim Gesundheitsamt im Indexmanagement, was schlussendlich auch wieder ein Callcenter war, komischerweise, wo man dann eben die positiv infizierten Patienten kontaktiert und die nach ihren Kontakten nochmal fragt. So war das die ersten paar Wochen. Erstmal eigentlich fühlte ich mich eher zurückversetzt in die Callcenter-Zeit, außer dass man da keinen Incentive hat oder keine Provision kriegt für jeden Abschluss, sondern einfach pauschal bezahlt wird. Und diesmal wurde ich halt bezahlt mit einem Arztgehalt. Und das war schon ein verdammt gutes Gefühl, muss ich sagen. Und ich bin dann später gewechselt vom Indexmanagement zum Schul-Kita-Team. Die machen dasselbe, nur dann mit positiven Fällen, die in Schulen und Kitas auffallen, wo dann eben die ganze Klasse oder die Kita-Gruppe oder so in Quarantäne geschickt werden muss. Da arbeiteten dann tatsächlich nur Ärzte und es hatte nicht mehr die Callcenter-Atmosphäre. Und das war tatsächlich wirklich mal ein ganz anderes Gefühl von Arbeiten, weil ich war vorher immer so der Fußabtreter, irgendwie jemand, den man micromanagen musste und so. Und das war da dann plötzlich nicht mehr so, sondern da waren alle auf Augenhöhe gleichberechtigt und man traute einem zu, also mir dann auch zu, einfach eigenverantwortlich zu arbeiten.
Mhm.
Und das habe ich vorher echt verdammt selten erlebt und das ist ein sehr gutes Gefühl.
Mhm. Das heißt, du bist jetzt eigentlich auf deiner langen Berufsreise angekommen?
Naja, es gibt ja noch einen Facharzt, es gibt noch einen Oberarzt und so weiter und so fort. Es ist ja immer so in der Finanzszene, die Leute, die es dann schaffen, finanzielle Freiheit zu erreichen oder so, die ihr ganzes Leben lang bisher nur in der Excel-Tabelle gelebt haben und alle ihr Glück aus der Excel-Tabelle gezogen haben, wenn sie dann da sind, finanzielle Freiheit erreicht haben, kommt plötzlich die Frage, ja, und wo ist jetzt mein Glück? Und dann fangen sie an, Glück zu beschäftigen. So, das macht der Mr. Money Mustache oder auch der Brandon, wie heißt der Mad Scientist oder so, dass man immer dachte, wenn man an das Ziel kommt, kommt automatisch das Glück. Und das ist bei mir irgendwie auch ausgeblieben. Ich dachte auch, wenn ich jetzt die mündliche Prüfung bestanden habe, das Studium vorbei ist, ich nicht mehr lernen muss, dann kommt automatisch ganz viel Glück. Und es kam dann nicht ganz viel Glück. Das musste ich da auch nochmal neu überlegen und bin dann auf das ganze Konzept der hedonistischen Tretmühle gekommen. Und die Sache ist die, so geht das nie, das Ziel zu sein, sondern es ist immer ein Weg und es ist immer ein Prozess und eigentlich ist ja sowieso der Weg das Ziel. Da muss man sich eigentlich eher Gedanken darüber machen, so wie will ich denn jetzt gerade leben? So. Wie muss ich mein Leben gestalten, dass ich glücklich und zufrieden bin? Und ich möchte schon gerne als Arzt arbeiten, aber ich möchte nicht so viel arbeiten wie andere Ärzte zum Beispiel. Ich möchte keine 60-Stunden-Wochen machen. Ich möchte keinen Burnout haben. Ich möchte auch mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten und in der richtigen Klinik. Und da müssen die Gegebenheiten so sein, wie ich sie gerne habe. Und dann möchte ich natürlich schon auch irgendwie wieder auf das von anderen Leuten vorgeschriebene Facharztprüfung. Also es dauert 5 Jahre, einen Facharzt zu machen. Wenn du es in Teilzeit machst, dauert es länger. Also ist das nächste Ziel irgendwie halt mal so in ungefähr 10, 11, 12 Jahren einen Facharzt zu haben. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Kann vielleicht auch egal sein.
Okay. Aber das heißt, deinen Doktortitel willst du jetzt auch noch machen?
Ja. Die Doktorarbeit, die habe ich schon vor Ewigkeiten angefangen. Das ist eine Interviewarbeit an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und Corona hat uns natürlich da aufgrund der Kontaktbeschränkungen die Interviewtätigkeit irgendwie ein bisschen gravierend zurückgeschraubt. Aber wir haben jetzt ungefähr 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge befragt und die Daten in ein Statistikprogramm eingegeben und ich kann jetzt so langsam anfangen zu schreiben. Und ich will dann auch am Ende der Elternzeit möglichst mit der Arbeit fertig sein. Aber das ist ein Ego-Ding eigentlich nur mit der Doktorarbeit.
Okay. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Du bist jetzt in den Mutterschutz gegangen, gerade vor wenigen Tagen. Aber das heißt ja auch, das Thema Familiengründung musstest du vorher aufgrund deiner schwierigen Jobsituation immer wieder aufschieben, oder?
Ja, es sei denn, ich hätte mir halt einen reichen Mann geangelt. Ja, aber da bin ich irgendwie auch nicht der Typ für. Also zum einen bin ich nicht so geschickt da drin und so manipulativ, denke ich. Zum anderen, wie ich eben schon sagte, mein Freundeskreis und auch die meisten Männer, mit denen ich irgendwie was hatte, sind Schauspieler. Ich habe auch kein Geld. Ja. Also das hat alles dann auch nicht hingehauen.
Ja. Ja. Aber du bist ja jetzt auch schon über 40 und da hast du dir aber gesagt, ich möchte es trotzdem machen, auch wenn es jetzt eine Risikoschwangerschaft ist mit über 40.
Ach, ja, ich weiß immer auch nicht so richtig, wie man Risikoschwangerschaft definiert. Das ist ja, also ich kam quasi, ich habe das immer wieder aufgeschoben und als ich dann 39 war, kam dann die Idee, okay, jetzt so langsam musst du wirklich mal Butter bei die Fische, musst du wirklich mal anfangen und versuchen, schwanger zu werden. Und das hat dann auch verhältnismäßig schnell damals schon geklappt, aber es ist leider in einer Fehlgeburt geendet. Danach hat nichts mehr geklappt. Also ich habe tatsächlich dann die letzten 5 Jahre versucht, schwanger zu werden und es hat nicht hingehauen, sodass ich dann auf eine Eizellspende zurückgegriffen habe, die ich in Prag habe machen lassen. Letztes Jahr im September, so zwischen ersten Welle und zweiten Welle, hat das so gerade noch hingehauen. Und so ist natürlich kein Risiko für das Kind gegeben, weil die Eizellspenderin jünger ist als ich. Und ich bin tipptopp fit, aufgrund dessen, dass ich weiß, wie man sich ernähren muss, um gesund zu sein, dass ich da auch keine großen Bedenken habe oder sehe.
Aber das ist dann natürlich auch eine andere Belastung, wenn du dann deine Ziele verfolgen willst, als wenn du keine Familie hättest. Ne?
Ja, aber ich glaube, es wäre früher halt noch schlimmer gewesen.
Du hast ja parallel zum Studium jetzt auch den Blog und einen YouTube-Channel aufgebaut. Der läuft ja jetzt auch schon einige Jahre. Um was geht es da konkret?
Um Ernährung, um die optimale Ernährung für Homo sapiens. Und dann natürlich jeweils zu bestimmten Krankheitsbildern, bestimmte Sachen bespreche ich, neue Studien, die da rausgekommen sind, die schlussendlich mal wieder das bestätigen, was ich so die ganze Zeit schon gesagt habe. Und teilweise auch damit, also was ich esse, zumindest jetzt gerade in der Schwangerschaft schon wieder, so ein What I Eat in a Day kann da mal kommen. Oder ich beantworte Zuschauerfragen oder aber auch zwischendurch mal so ein bisschen Minimalismus-Themen. Bisschen was über Geld war auch mal zwischendurch dabei, jetzt gerade weniger. Mhm. Also schlussendlich alles, was irgendwie mit Optimierung des eigenen Selbst zu tun hat.
Okay, aber damit verdienst du jetzt auch kein Geld, oder?
Ein bisschen. Also wie das so ist, ne, was man mit AdSense kriegt. Das, und ich hab einen Kurs, ja auch noch einen Online-Kurs, den es jetzt seit 2 Jahren gibt, zum Thema Esssucht und wie man sich daraus befreit. Halt, und der läuft 3-mal im Jahr unter meiner Führung. Manchmal maximal 10 Leute können da rein. Der kostet dann auch so ungefähr 300 Euro. Und ja, das ist auch noch ein bisschen zu gut. Also ich hab mit meiner selbstständigen Tätigkeit letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr waren es so 11.000 Euro Umsatz gemacht und 2019 ohne Corona 13.000 oder so. Also auch einfach nicht die Welt. Wir sind wieder bei den 1.000 Euro pro Monat.
Quasi. Aber wenn wir jetzt gerade über Finanzen schon mal sprechen, du hast ja damals auch angefangen, Finanzpodcasts zu hören. Das heißt, das Thema Finanzen hat dich dann auch irgendwann interessiert.
Ja, das ist verrückt. Irgendwie, mir hat mein Vater immer vorgeworfen, ich hätte ja nie gelernt, mit Geld umzugehen. Mhm. Und den Vorwurf habe ich tatsächlich persönlich genommen, als sei es meine Schuld. Mir ist dann schlussendlich irgendwann klar geworden, ja, er hat es mir ja nicht beigebracht. Wie soll ich es denn lernen? Durch Gedankenübertragung oder was? So, also mir hat keiner irgendwas beigebracht, dass man Reserven haben muss, irgendwie 1.000 Euro auf der hohen Kante oder 3 bis 6 Monatsgehälter oder irgendwie sowas. Wurde nie drüber gesprochen. Irgendwas zurücklegen ging nie als Schauspieler. Und es war dann, lass mich überlegen, auch vor 4 oder 5 Jahren, dass mich Dens Bioladen, wo ich gejobbt habe, gefeuert hat. Okay. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Soll ich versuchen, nur vom BAföG und meinen Online-Einnahmen zu leben? Und habe dann so ein paar Frugalisten-YouTube-Videos oder so geguckt und überlegt, das habe ich 3 oder 4 Monate ausprobiert und dann schlussendlich festgestellt, okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, aber das hat mich, dieses Recherchieren im Internet hat mich dann auch zu Dave Ramsey geführt, den amerikanischen Schuldenabbau-Guru quasi.
Okay.
Der da erzählte zum einen, ja, du brauchst diese 1.000 Euro oder 3 bis 6 Monatsgehälter, aber auch, der davon erzählte, man solle in Mutual Funds investieren. Und über die Ecke und gleichzeitig über ein anderes Buch, was ich auf YouTube vorgestellt habe, von jemandem, der auch nur von seinen 400-Euro-Jobs eine 4-köpfige Familie ernährt, kam ich dann auf das Thema Financial Independence tatsächlich. Jetzt dieses Buch von Jacob Lund-Fisker, Early Retirement Extreme. Und so kam ich dann auf das Thema, aha, man kann ja auch von Investitionen vielleicht leben oder so. Und daraufhin wurde mir die Madame Moneypenny empfohlen, mit der ich mich dann ein bisschen beschäftigt habe. Und du hattest die im Interview. Und sie hat das Video, das Interview mit dir halt so. Und so kam das. Und so, ja, so kam ich dann endlich dazu, mich mit Geld zu beschäftigen, Geld zurückzulegen, ein Haushaltsbuch. Also Haushaltsbuch habe ich früher schon gemacht, aber das funktioniert für mich nicht. Für mich funktioniert nur so ein Zero-Based Budget, sodass ich das Geld verplane, was ich nächsten Monat verdiene und nichts überlasse.
Aber das war ja auch wichtig, dass du, gerade wenn du jetzt den neuen Job startest, dass du da dann eben mit deinen Finanzen auch ins Reine kommst.
Oh, ne? Gott sei Dank, ja. Ich bin so froh, dass ich hier diese Lebensstilinflation jetzt nicht habe, dann als Assistenzarzt, die mieten sich eine 3-Zimmer-Wohnung an, als alleinstehende Assistenzärzte und stellen die dann mit Kram voll, einfach nur, weil sie das Geld dafür haben, so dass ich einfach weiterlebe wie ein Student und dann das überschüssige Geld investiere. Und ich bin Gott sei Dank auch gefeit gegen all diese, oh Gott, all diese Banken und Versicherungen, die frisch gebackene Ärzte unbedingt als Kunden gewinnen wollen, denen alles Mögliche aufschwatzen, was alles Katastrophen sind, finde ich. Ich bin so froh, dass ich all diese Podcasts gehört habe. Also deinen und Albert und wen es da nicht noch alles gibt. Ich höre auch ein paar amerikanische Podcasts. Das hat mich, glaube ich, ein paar Tausende Euro gespart.
Ja. Das heißt aber, deine persönliche Bedürfnispyramide, die hat sich jetzt in den vergangenen 2 Jahren nicht geändert.
Nee, da ist alles gleich geblieben.
Also du hast jetzt auch nicht das Verlangen nach einem großen Auto oder sowas?
Ja, ein Auto sowieso nicht. Also ich bin da, komme da schon auch aus der Minimalisten-Ecke und das ist mir zu teuer, das ist mir zu aufwendig, das musst du ja dann auch warten. Ein Auto soll 400 Euro im Monat kosten, gut, das investiere ich lieber. Und in Köln brauche ich auch kein Auto. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, wo ich auch viel Geld für ausgebe, ist Urlaub. Dann tatsächlich, was ja auch wieder jetzt nicht ging, natürlich mit Corona, aber normalerweise fliege ich jedes Jahr im Februar nach Los Angeles, weil ich da vor 5 Jahren war und ein Praktikum gemacht habe, also in einer Klinik. Und das war rein zufällig zur selben Zeit, als gerade die Oscar-Verleihung war. Und da hat mir Google mit seinen Algorithmen vorgeschlagen, ein Hostel zu buchen, was direkt gegenüber vom Dolby Theater ist, wo also die Oscars verliehen werden. Und das war Bombe. Das war so geil. Du konntest aus dem Hostelfenster auf den roten Teppich runterschauen und die Stars sehen, die dahergehen. Du konntest selber ein paar Tage vorher über den roten Teppich gehen, wo der noch mit Plastik abgedeckt ist und so weiter. Und dann war ich da, wo ich immer hin wollte. Da, wo die Hollywood-Stars sind. Und gleichzeitig haben die Top-Wetter. 25 Grad im Februar. Und da habe ich gedacht, das brauche ich jetzt jedes Jahr. Und das habe ich dem jedes Jahr gemacht und das kostet halt auch irgendwie ein paar tausend Euro, ja, für die ich dann spare und das ist es mir wert. Alles andere ist ziemlich, ich habe eine Einzimmerwohnung, in der ich lebe, ich habe keine großen Ausgaben, achte darauf, dass ich mein Geld zusammenhalte, nicht so viele, also Klamotten kaufe ich sowieso nur gebraucht und so und da bin ich auch zufrieden damit tatsächlich. Also so Minimalismus, Frugalismus, das kann auch sehr befriedigend sein, finde ich, weil man da auch viel Selbstwirksamkeit erlebt.
Ja, absolut. Also ich bin deiner Meinung, mir geht es ja genauso. Mhm. Ich habe ein Fahrrad gemietet und habe auch kein eigenes Auto. Und das Thema Reisen ist für mich eben auch das Wichtigste. Und das ging ja leider in den letzten 1,5 Jahren auch nicht.
Ja, so ist das. Aber bald. Ich habe Gran Canaria gebucht für Ende Oktober und LA für Februar. Das wird was.
Okay. Aber du machst ja dann schon ordentlich Pläne für die kommenden Monate und Jahre, ne?
Muss. Ich glaube, das muss man, dass man einfach weiß, wo soll es hingehen. Ich schreibe auch jeden Tag meine Ziele auf, habe ich irgendwo auch in einem Selbsthilfebuch mitgenommen, sodass man das nicht aus den Augen verliert, woran man arbeiten muss. So jeden Tag im Kleinen daran arbeiten, dass man da hinkommt, wo man schlussendlich in ein paar Jahren sein will.
Wann kam da so die Idee, dass du das Thema Ziele angehst? Weil das hast du ja vorher im Leben nicht gemacht, ne?
Doch, aber ich wusste irgendwie nicht wie. Ahnung. Ich glaube, ich habe mich zu sehr irgendwie am Fernsehen orientiert. Bei dem richtigen Leben oder man hat sich zu wenig mit mir befasst. Ich bin zu wenig erzogen worden. Meine Eltern haben sich zu wenig Zeit für mich genommen. Die haben einfach gedacht, ja, das Kind wächst ja, passt schon oder so, dass man da nichts machen muss, dass man sich damit nicht beschäftigen muss, dass man Sachen nicht in Bahnen lenken muss oder sowas. Und so habe ich dann einfach gedacht, dass wenn ich so und so handle, das und das Ergebnis dabei rauskommt und da habe ich mich verkalkuliert. Ich wusste, wie die Rechnung wirklich geht oder so.
Und du hast jetzt aber die Feststellung gemacht, dass dir das enorm dabei hilft, ja, den Weg zum Glück zu finden.
Dass mir was dabei hilft, den Weg zum Glück zu finden?
Ziele zu setzen.
Der Weg ist ja das Ziel, ne?
Naja, eben. Deswegen muss man ja auch wissen, wo man hingeht.
Genau. Ja. Mein Reden. Das war schon auf der Schauspielschule mein Reden. Und mein Schauspiellehrer hat gesagt, nein, man kann auch ohne Ziel einen Weg haben. Nee, es ist wissenschaftlich bestätigt, dass Ziele haben glücklich macht. Weil man dann eine Sinnhaftigkeit in seinem Handeln erlebt. Ja. Und das ist es, glaube ich. Natürlich müssen die Ziele erreichbar sein und realistisch sein. Irgendwie, sodass man nicht dann gefrustet ist, weil man sie nie erreicht oder weil nichts klappt.
Wie hoch setzt du da die Hürden?
Gute Frage. Wahrscheinlich zu hoch. Andererseits war ich schon immer gut darin, mir zu sagen, der Zeitfaktor ist egal. Also ich will eigentlich immer noch Hollywood-Star werden irgendwo. Ich weiß nicht, ich träume zum Beispiel davon, den Winter gerne in Kalifornien zu verbringen, weil ich finde den deutschen Winter halt zum Kotzen. Und wer weiß, wen man da zufällig kennenlernt. Und wenn du dir Game of Thrones anguckst oder so, wie viele Laiendarsteller da eigentlich drin sind, weißt du nie, ob mich nicht irgendjemand irgendwo engagiert, mal 5 Sätze in irgendeinem Film zu sagen. Weil ich trotzdem jemanden kennenlerne, während ich einfach nur gerade da überwinter. So.
Ja, das erinnert mich gerade an das Buch, was ich gerade gelesen habe, nämlich Das Tor zum Erfolg von Alex Banayan. Da geht es in eine ähnliche Richtung und das Buch fand ich ungemein motivierend, weil bei dem hat auch nicht so richtig funktioniert, aber er hatte seinen Traum und wollte sein Ziel verwirklichen und über mehrere Umwege hat es dann auch funktioniert, aber das finde ich dann enorm motivierend und da geht es eben auch darum, dass er bekannte Persönlichkeiten teilweise zufällig getroffen hat und dass er dann versucht zu ergründen, wie sie ihren eigenen Erfolg dann aufgebaut haben. Was sind so die Eckpunkte, die das möglich gemacht haben?
Interessant, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ja, weiß man ja nicht, was da noch kommt.
Nein.
Man kann zwar planen, aber was dann wirklich passiert, ist dann wieder nochmal eine andere Nummer.
Ja, das ist genauso wie bei meinem Blog und den 4 Podcasts. Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, den hätte ich ausgelacht. Also, dass ich dann auch noch davon leben kann. Und man entwickelt sich ja weiter und dann lernt man neue Leute kennen und dann geht man nochmal einen Schritt weiter.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich dann noch austauscht und dann weiter wächst.
Ja, das hast du übrigens sehr geil auch bewerkstelligt, finde ich. Also
das freut mich, danke.
In nicht so langer Zeit, wie ich dafür brauche. Und ich frage mich mal, wie macht der Daniel das? Woher weiß er das, dass das genau so richtig ist, wie er es macht? Weil ich immer so rum experimentiere und dann Trial and Error eigentlich.
Aber ich mache nichts anderes.
Nein? Okay.
Das ist bei mir genauso. Also ich hatte von nichts eine Ahnung, weder von Blogschreiben noch von Podcast-Schneiden, Interviewführung. Das habe ich mir alles selber irgendwie drauf geschafft und letztendlich spielt da auch wieder Glück mit rein. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, das gehört irgendwie dazu.
Es gibt ja so viele Scharlatane da draußen, die dann irgendwie einen Udemy-Kurs anbieten oder so. Und dann kaufst du den und denkst, das war jetzt rausgeworfenes Geld und verschwendete Zeit.
Ja, aber das ist ja immer der individuelle Weg, den du da gehen musst. Du bist ja auch einen individuellen Weg gegangen. Ja. Der hat ein bisschen länger gedauert. Aber du bist ja letztendlich zufrieden damit, oder nicht?
Im Großen und Ganzen ja. Aber ich hätte irgendwie, also es wäre anders gelaufen, hätte ich als, keine Ahnung, mit 20 oder so Leute gekannt, die tatsächlich Schauspieler sind oder als wäre ich, keine Ahnung, ein Kind von einem Schauspieler oder so. Die hätten mir andere Ratschläge gegeben oder die hätten mir gesagt, wie es wirklich funktioniert und nicht, wie ich dachte, dass es funktioniert. Also ich dachte halt, es ist völlig scheißegal, wo ich eine Schauspielausbildung mache. Es kommt schlussendlich darauf an, dass ich gut bin und dass ich tüchtig bin und dann wird das schon irgendwie. Und das ist im künstlerischen Beruf einfach nicht so. Da kannst du nicht einfach nur tüchtig sein und ordentlich ranklotzen und dann wird das was. Also es wäre, glaube ich, wesentlich einfacher gewesen, wäre ich tatsächlich auf eine staatliche Schauspielschule gegangen. Da ist der Andrang natürlich wesentlich höher. Und diesen Frust wollte ich mir dann aber auch ersparen. Also es gibt halt Jugendliche, die dann, oder um die 20-Jährige, die durch die gesamte Bundesrepublik touren und immer wieder an staatlichen Schauspielschulen vorsprechen, bis sie endlich genommen werden. Da bewerben sich Tausende und 10 werden genommen jedes Jahr. Nicht mal genommen, weil sie gut sind, sondern weil sie jetzt gerade in die Klasse passen oder sowas. Da bist du wieder ausgeliefert. Aber du hast definitiv, wenn du auf einer staatlichen Schauspielschule warst, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die Eier dafür gehabt hätte. Wie gesagt, also ob ich so viel Ablehnung hätte einstecken können.
Ja, Ablehnung ist immer schwierig und dann fällt man auch immer ein Loch und kommt da ganz schlecht wieder raus. Aber da muss man dann halt drüber stehen. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, das kannst du allerdings besser, wenn du gute Ressourcen hast.
Ja.
Das sehe ich immer, wenn ich Interviews lese mit Schauspielern. Es ist bekannt, dass du 50 Mal vorsprechen gehen musst, um eine Rolle zu bekommen. Also du bekommst jedes 50. Rolle, wo du für vorsprichst. Aber ich bin ja nach 3 Vorsprechen, die ich nicht gekriegt habe, so frustriert, dass ich keine Motivation mehr habe. Aber wenn man gute Ressourcen hat, also Eltern, Freunde und sonst was, die einen den Rücken stärken, wo man dann aufgefangen ist, dann steckt man das leichter weg. Das hatte ich nicht. Schlussendlich kam daher auch der Wunsch, überhaupt Schauspielerin zu werden, weil ich gesehen werden wollte, weil ich wahrgenommen werden wollte, weil ich wollte, dass jemand meine Gefühle registriert, was meine Eltern nicht gemacht haben. Also eigentlich hat das jeder Schauspieler so eine diffuse Sache in der Kindheit. Und genau das geht natürlich dann auch nach hinten los.
Ja, ich kenne das aber auch von Vorstellungsgesprächen. Also das gab Zeiten, da habe ich über 100 Bewerbungen losgeschickt und es kam einfach keine Stelle. Und da habe ich auch schon gedacht, ich habe studiert, ich habe ganz viel Zeit in Praktika investiert und am Ende kam überhaupt nichts dabei raus. Und dann musste ich auch noch durch Deutschland ziehen, um einen Job zu bekommen, der schlecht bezahlt war.
Ja.
Mir ist es auch extrem schwer gefallen, da dann aus diesem Loch wieder hochzukommen. Und da hatte ich auch keinen, der dann gesagt hat, ja komm, das musst du machen. Ich habe letztendlich immer darauf vertraut, dass es irgendwie schon klappt.
Ja, das ist auch echt tough.
Ja, aber es ist schwierig, ne? Aber du hast dir ja jetzt auch nochmal einen Traum erfüllt, ne? Du hast Anfang des Jahres ein Buch rausgebracht, das heißt Raus aus der Esslustfalle.
Ja.
War das tatsächlich ein Traum für dich, ein Buch zu veröffentlichen?
Das war tatsächlich der eigentliche Berufswunsch, den ich mit dem Medizinstudium hatte.
Okay.
Dass ich dachte, okay, ich studiere jetzt Medizin, dann weiß ich, wie das mit der Ernährung wirklich funktioniert und dann schreibe ich Bücher. Und das hat tatsächlich, also ich habe das zwar zwischendurch mal wieder vergessen oder so, nicht mehr so richtig dran gedacht, aber genauso ist es dann auch gekommen. Da war wohl irgendwie, also ich habe bei der Medizin habe ich immer das Gefühl gehabt, da ist so ein bisschen göttliche Fügung mit bei. Ich muss nicht so strugglen. Es läuft irgendwie reibungsloser. Ich habe Klausuren bestanden mit mehr Glück als Verstand, habe ich manchmal den Eindruck. Und in der Schauspielerei war alles immer so anstrengend. Es war alles Struggle, mir hat nichts geholfen, mir ist nichts zugefallen, es hat irgendwie nichts geklappt. Also es fühlt sich irgendwie an wie Schicksal, was ich mit der Medizin mache und dem ganzen Kram. Und dass das dann mit dem Buch, das war halt auch so. Ich habe einfach, als ich die Intuition dafür hatte, den aus Versehen richtigen Verlag angeschrieben, der sofort gesagt hat, ja, machen wir. Fertig. So lief das dann. Ja.
Das ist natürlich eine coole Sache. Aber was ist denn die Esslustfalle?
Die Esslustfalle ist, wenn man isst, weil man schlechte Gefühle wegmachen will, eigentlich. Oder aber, wenn man einfach nicht aufhören kann. Man macht eine, ne, Tafel Schokolade auf und dann denkt man sich, ja, eine Rippe kann ja nicht schaden. Und dann isst man eine Rippe und dann legt man die Schokolade weg und dann 10 Minuten später läuft man aber doch wieder zur Schokolade und isst dann noch eine Rippe. Und irgendwie, oh, bevor man sich's versehen hat, ist die Schokolade leer. Und das ist, um es jetzt mal ganz, ganz platt auszudrücken oder so. Also ich betrachte dieses hochkalorische industrielle Essen, weil es auch genauso über das Belohnungssystem wirkt wie alle Genussmittel oder Drogen, also sei es Rauchen, Alkohol, härtere Drogen, Kokain und so weiter. Das wirkt auch über das Belohnungssystem und verleitet uns dazu, dass wir zu viel von diesem Zeug essen, weil es uns gute Gefühle macht. Manche Leute brauchen das morgens, mittags, abends, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Sind dann so Pegelesser quasi. Es gibt die Pegeltrinker bei den Alkoholikern. Und dann gibt es so diese Binge-Eater, die das alle 3 Wochen mal so haben, dass sie 3000, 4000 Kalorien auf einen Schlag essen, weil sie gerade von Emotionen überwältigt sind, mit denen sie anders nicht klarkommen. So, und es gibt schlanke Leute und dicke Leute, also dicke, Übergewichtige gibt es in der Bundesrepublik Deutschland 53% der Bevölkerung. Und das ist eine Menge. Das ist nicht, die Norm ist, übergewichtig zu sein. Also denke ich, alle hängen in gewissem Maß in der Esslustfalle drin. Und wenn man sich da raus befreien würde und dann nur, also oder weitestgehend Sachen isst, die eben nicht so stark übers Belohnungssystem wirken, dann reguliert sich das wieder. Dann hat man keinen Kontrollverlust beim Essen, dann isst man nicht die ganze Zeit das Falsche. Und ich habe dann festgestellt, dass nach 4 Tagen Abstinenz von, was ich Drogennahrung nenne, die Gelüste darauf auch weg sind. Und das ist sehr faszinierend. Und dann ist man plötzlich frei davon, sich zu überessen oder zu viel zu essen oder Sachen zu essen, die man eigentlich gar nicht essen wollte, wo man sich fest vorgenommen hat, nein, heute nicht. Und dann hat man es doch schon wieder gegessen. Also diese Sachen, was eigentlich jeder kennt, der irgendwann schon mal eine Diät probiert hat. Und du hattest ja letztens den anderen Arzt in deinem Finanzrocker-Podcast, der da von Gewohnheit spricht. Ich spreche da ganz klar von Sucht. So wie Rauchen auch keine schlechte Angewohnheit ist, so ist das Essen auch keine schlechte Angewohnheit. Es ist bei vielen Leuten tatsächlich eine Sucht, dass sich bei denen Entzugserscheinungen und auch negative Gefühle und Gereiztheit einstellen, wenn die diese Sachen nicht essen. Und es ähnelt mehr einer Sucht als der Unfähigkeit, eine Gewohnheit umzutrainieren. Also,
Aber warst du selber davon betroffen?
in gewisser Hinsicht, ja, ich war als Teenager übergewichtig. Und bin da überhaupt in das Thema Ernährung überhaupt reingestiegen, was dann dazu geführt hat, dass ich 2009 angefangen habe, darüber zu bloggen. Ich kenne das aber, dass ich die Kontrolle verliere, dass ich dann ein Rezept mache. Und das ist dann, keine Ahnung, ein Rezept für einen ganzen Kuchen und ich will nur ein Stück essen. Und dann esse ich viel, 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 viel mehr. Und das nervt mich, weil ich denke so, ich kann meinem Verstand nicht trauen oder ich kann, ja, und meinen Sinnen irgendwie nicht trauen, weil es funktioniert nicht. Warum esse ich, obwohl ich gar nicht essen will? Und ich hatte dann so ein Schlüsselerlebnis auf der Herz-Kreislauf- und Diabetesstation eines Krankenhauses, wo ich ein Pflegepraktikum gemacht habe von einem Patienten, der war mit entgleistem Blutzucker eingeliefert worden. Er wog locker 150 Kilo oder so, dem ich dann vorgeschlagen habe, 3 Tage an diesem Programm teilzunehmen, was das Krankenhaus sowieso macht, um Typ-2-Diabetiker zu schulen, wo die sich auch fettarm und rein pflanzlich ernähren, also auch quasi drogennahrungsfrei. Und da brach er in Tränen aus. Und das fand ich so krass, so als Reaktion darauf. Und die Vorstellung allein, ohne dieses Essen leben zu müssen, ohne seine Gefühle regulieren zu können, das erinnerte mich halt alles an das Verhalten von Alkoholikern. Und dann bin ich angefangen zu recherchieren darüber und bin dann halt auch auf die Mechanismen gestoßen, was da wirklich im Belohnungssystem im Gehirn passiert. Und das ist noch nicht so weit, dass man sagt, okay, Esssucht ist offiziell eine Krankheit, denn dann hätten wir mindestens 53% Kranke in unserer Gesellschaft, die jetzt nur übergewichtig sind. Aber das, was ich mache, das Programm, was ich entwickelt habe, was ich in dem Buch schildere und was auch in meinem Kurs ist, das verschafft unglaublich vielen Leuten, sowohl übergewichtigen als auch schlanken Leuten, die irgendwo essgestört sind oder Probleme damit haben oder Kontrollverlust haben oder bingen und so, hilft denen unglaublich. Die sind auch völlig fasziniert davon, dass man einfach nur über die Auswahl der Nahrungsmittel das Ganze emotionale steuern kann. Viele Leute gehen auch hin, also Therapeuten, die dann sagen, ja, du musst einfach nur deine Gefühle bearbeiten und die schlechten nicht mehr haben oder sonst was, dann reguliert sich das automatisch. Wir wissen aber aus der Suchtmedizin, dass das nicht geht, dass man erst mal die Droge weglassen muss, um überhaupt an diese Gefühle ranzukommen. Und die Erfahrung mache ich da auch und die profitieren sehr davon, die Teilnehmer.
Ja, aber vor allen Dingen jetzt auch in Corona-Zeiten, wo alles ziemlich schlecht ist, wenn man aus dem Fenster guckt, wenn man die Nachrichten guckt, da bist du ja dauerschlecht gelaunt und da fällt es natürlich umso schwerer, aus diesen Suchtfallen dann wieder rauszukommen.
Ja, man hat ja sonst auch nichts, was einem Freude verschaffen kann. Na, die Sachen, für die das Belohnungssystem von der Evolution gemacht wurde, die können wir nicht machen. Und dann greifen wir zu sowas.
Ja, wie ist denn so das Feedback auf das Buch bisher?
Die Amazon-Kritiken sind soweit gut. Also alle, die meisten Leute haben mir gesagt, dass ich habe ein tolles Buch geschrieben. Es gab aber auch zwei Trolle. Zwei Trolle, die der Einser und der Zwei-Punkte-Bewertung da abgelassen haben. Die hatten sich kurz vorher mit mir tatsächlich auf YouTube gestritten. Und die haben denselben Namen bei Amazon, wie sie auch bei YouTube haben. Und die haben einfach mal gedacht, da wischen wir der Silke jetzt einen aus. Und schreiben ihrem Buch eine schlechte Rezension.
Ja gut, aber zwei geht ja noch. Also ja. Ich kenne da Fälle, wo es Hunderte sind.
Ja, ich habe insgesamt 22 Rezensionen, wobei eine mittelmäßig ist, dann diese zwei Trollrezensionen und alle anderen sind halt mit 5 Sternen. Und 3 von diesen 5-Sterne-Rezensionen wurden von Ärztinnen geschrieben, die halt auch einfach, ja, die haben ja auch manchmal Probleme, dass man dem Patienten sagt, ah, sie müssen abnehmen. Aber der Patient hat ja schon versucht abzunehmen. Schon immer, aber er ist gescheitert. Und es ist halt einfach total frustrierend, sowohl für den Arzt als auch für den Patienten, wenn man nicht sagen kann, wie das denn geht. Da ist halt einfach eine Lücke, die dann noch geschlossen werden muss.
Ja, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen rekapitulieren, was du alles erzählt hast von deinem doch ziemlich abenteuerlichen Weg, würdest du sagen, dass du jetzt mit deinen Entscheidungen glücklich bist und dass wirklich ein Weg zum Glück stattgefunden hat?
Ja. Wobei natürlich die hedonistische Tretmühle ja immer eine Rolle spielt, ne? Dass ich glaube, wir schöpfen mehr Glück dadurch, wenn wir ganz bewusst nicht zu exzessiv das Glück versuchen zu leben. Was ich schlussendlich mit dem Essen auch mache. Also wenn man ein bisschen unter der absoluten Befriedigung drunter bleibt, wenn man sich ein bisschen in Bescheidenheit übt, ein bisschen in Minimalismus übt, ein bisschen in Frugalismus übt, vielleicht auch ein bisschen in Altruismus, also dass man auch was für andere tut und so. Ich glaube, dadurch kann man viel, viel leichter Glück generieren, als wenn man so ein ganz großes Ziel am Ende hat. Wobei das Ziele angehen macht schon auch glücklich, besonders wenn man vorankommt und sieht, dass man vorankommt. Aber das ist nicht so für den täglichen Bedarf. Wenn du jeden Tag glücklich werden willst, dann bist du eigentlich dann glücklicher, wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, von morgens bis abends alle Drogen konsumierst, sondern wenn du ein bisschen drunter bleibst.
Das ist interessant, aber du hast völlig recht, ich sehe es genauso. Es fällt dann manchmal auch schwer, sich dann zurückzuhalten und dann auch zu denken, so eigentlich bist du ja glücklich, du hast alles, aber dieses Glücksgefühl stellt sich nicht ein. Und ich glaube, das ist für viele ein Problem.
Ja, das stimmt. Ich schreibe jeden Tag Morgenseiten. Das ist, hast du davon mal gehört?
Ja, ich habe davon gehört. Es gibt ja auch so 6-Minuten-Tagebücher, die dann auch dabei helfen, zu rekapitulieren und sich auch weiterzuentwickeln.
Ja, ich brauche viel länger. Also das Morgenseiten, das kommt von der Julia Cameron. Die ist Drehbuchautorin von Haus aus und hat das Buch geschrieben, Der Weg des Künstlers. Das habe ich schon auf der Schauspielschule gelesen, also schon vor 25 Jahren. Und seitdem schreibe ich Morgenseiten. Und immer bevor ich meine Morgenseiten schreibe, habe ich noch meine Dankbarkeits-App. Denn dankbar sein macht auch sehr glücklich, dass man jeden Tag sich bewusst macht, was man alles hat, wofür man dankbar ist.
Okay.
Und erstmal mache ich diese Dankbarkeits-App und dann schreibe ich die Morgenseiten. Und da kristallisiert sich dann wirklich immer genau raus, was ist heute wichtig für mich, für mein Glück, für meine Ziele? Wie war gestern? Was war gestern gut? Was war schlecht? Was kann ich heute verbessern und so weiter? Und wenn ich fertig bin mit dem Morgenseiten, dann habe ich immer einen Plan, was als nächstes kommen muss. Und wenn ich einen Plan habe, dann freue ich mich dann auch auf das, was ich heute machen muss.
Okay, wie lange hat es gedauert, bis du da diesen Ritus dann drin hattest?
Halbes Jahr oder so. Die meiste Zeit habe ich es gemacht. Zu Anfang geht es halt los mit, dass man nur schreibt, ach, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Ja. Ach, warum habe ich dieses Buch nur gelesen? Ich habe überhaupt kein, in meinem Kopf ist nichts, da ist nichts. Ich muss die Wäsche gleich machen. Also total banal. Und irgendwann kommen Sachen in einem hoch, wo man dann auch zum Beispiel vielleicht denkt, oh Gott, das ist ja total peinlich, das kannst du ja niemandem erzählen. Kann ich das denn jetzt hier aufschreiben oder so? Und so entsteht dann im Laufe der Zeit immer mehr Eigennähe. Und wenn man irgendwann die totale Eigennähe hat und weiß, wer man ist, was man will, was man dazu braucht, welche Abstriche man macht und welche nicht und so weiter, dann ist das, also mittlerweile ist mir das die liebste Zeit des Tages, wo ich wirklich mit mir in Dialog gehe.
Ja. Ja, ich finde es interessant. Ich habe ja auch ganz viel probiert, irgendwelche Hilfsmittel zu nehmen, also Programme, wo ich dann meine To-Dos reinpacke oder Projektmanagement-Tools und auch so eine Geschichte mit Ziele setzen. Und es hat immer nicht funktioniert. Ich habe immer irgendwann abgebrochen. Und das ist immer das Problem. Das ist bei Diäten oder bei anderen Sachen ja ähnlich. Wenn man da die Erfolge nicht so richtig merkt, dann bricht man das ab. Mhm. Aber ich glaube, der Punkt, den du eben gesagt hast, dass man über den Punkt hinaus muss und dann eben auch ein halbes Jahr das machen muss, bis dann erst was passiert, das ist enorm wichtig.
Das kann sein. Ich habe das nie hinterfragt, nicht so wirklich. Also ich habe dann irgendwann festgestellt, ich fühle mich wohler, wenn ich das gemacht habe. Zu Anfang habe ich wirklich nur darauf gehofft, dass ich weniger künstlerische Blockaden habe. Und schlussendlich ist das das ultimative Tool, was ich auch all meinen Kursteilnehmern empfehle, weil die häufig eben auch essen, weil sie irgendwie, der Tag war nicht so gut. Sie wissen aber nicht, was wirklich los war mit ihnen, warum der Tag nicht gut war, was sie für einen guten Tag bräuchten, also was dahinter steckt. Und die müssen das rausfinden, weil nur dann können sie ihre Lebenssituation ändern und nur dann können sie sich irgendwann wieder frei in der Welt der Lebensmittel bewegen. Und das empfehle ich absolut jedem, diese Morgenseite. Das ist so großartig.
Okay, ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes rein und auch die App, die müsstest du mir gleich dann nochmal sagen. Ja. Die würde ich dann auch in die Shownotes packen. Und ja, welche Zukunftsziele hast du denn jetzt für die kommenden, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahre?
3 bis 5 Jahre, ja. Also ich will noch während der Elternzeit gerne meine Doktorarbeit beenden. Und ich will auch noch ein zweites Buch schreiben über Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit. Ist der Plan. Da hat mir mein Verlag aber schon gesagt, nee, wollen wir nicht veröffentlichen, das ist zu spitz. Also die Nische ist zu klein. Da habe ich gedacht, na, dann will ich vielleicht mal das Self-Publishing noch irgendwie eruieren, so wie das so geht. Und danach würde ich dann gerne in Teilzeit eine Assistenzarztstelle anfangen, aber auch nur wirklich nur 20 Stunden. Das muss reichen. Und ach ja, was jetzt so richtig, richtig geil wäre, also ist, wenn ich es jetzt bis Ende der Elternzeit mit Hilfe des Buchs schaffen könnte, so viel passives Einkommen zu generieren, dass ich quasi work optional wäre.
Okay.
Das wäre mein absoluter Traum. Also keine Ahnung, 100.000 Exemplare verkaufen, dann vom Verlag im Januar 100.000 Euro kriegen und davon dann leben. Und das so jedes Jahr weiter. Das wäre das Geilste, was überhaupt passieren könnte.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das ist natürlich schwer, weil es, die Konkurrenzsituation ist ja extrem groß. Ja. Aber man darf ja träumen dürfen.
Ja, und wenn nicht, ist das auch keine Katastrophe.
Genau. Aber Silke, ich wünsche dir da für alles Gute.
Danke.
Und würde sagen, zum Abschluss machen wir noch das obligatorische Wordshuffle.
Oh Gott, oh Gott.
Und da habe ich mir ein paar schöne Begriffe überlegt.
Oh Gott, oh Gott.
Und
ja.
Beginnen möchte ich mit einer Gemeinsamkeit, die wir beide haben, nämlich Bon Jovi.
Bon Jovi, ja, coolste Band der Welt. Da soll ich dir die Geschichte erzählen, oder beziehungsweise soll ich die Geschichte erzählen, die ich dir auch als ich dich kontaktiert habe, erzählt habe.
Ja, das kannst du gerne machen. Woher kommt denn so deine Vorliebe für Bon Jovi?
Also, keine Ahnung, wie das so ist. Man hat ja als Teenager dann irgendwelche Bands, die man so geil findet. Und als dann Keep the Faith rauskam, wie alt war ich da? 16, glaube ich. Da habe ich gedacht, meine Güte, ist der Typ geil. Ist der Typ geil. Und dann war ich im Rahmen der Keep the Faith Tour das erste Mal in Dortmund in der Westfalenhalle auf dem Bon Jovi-Konzert. Ja, und irgendwie dann bei der nächsten Tour habe ich gedacht, okay, die müssen ja irgendwie schlafen. So. Da kann ich ja mal versuchen, mich in die Hotels einzumieten und die Band zu treffen oder ein Autogramm zu holen. Also, dass ich solche Ideen habe, daran erkennst du schon, dass ich schon ein bisschen gewillter bin als andere Leute, Sachen auszuprobieren, die nicht jeder irgendwie macht. Ja, und dann habe ich irgendwie für alle Konzerte in Deutschland halt eine Eintrittskarte gekauft und mir so einen Hotelführer gekauft und geguckt, was ist das jeweils beste Hotel der Stadt. Und dann in der Hoffnung halt, mich im selben Hotel einmieten zu können, habe ich dann eben dann ein Hotelzimmer gebucht. So, das hat ein paar Mal nicht geklappt, aber es hat auch ein paar Mal geklappt, durchaus. Und am besten hat das geklappt in Berlin, im Schlosshotel Vier Jahreszeiten, wo ich tatsächlich dann auch der einzige Fan irgendwie war, dann eingemietet hatte und durch die Hotelgänge gegangen bin. Das war ziemlich, ziemlich ruhig da. Und da fand ich dann auf dem Fußboden den Backstage-Pass von John Bon Jovis Sohn, Jesse, der damals noch ein Baby war. Und den habe ich dann an mich genommen und gedacht, okay, das ist jetzt so mein Ticket, mein Eintrittsticket, um irgendwie die Band anzusprechen, falls ich die irgendwo sah. Mhm. Und dann habe ich mich an demselben Abend in die Hotellobby gesetzt. Ich weiß gar nicht wieso, ob ich schon wusste, dass die Band abends unterwegs war, dass ich das von anderen Leuten mitbekommen hatte oder ob ich einfach nur dachte, ich probiere das mal aus. Keine Ahnung. Ich habe mich in die Lobby gesetzt und da gewartet und irgendwann so gegen, ich glaube, 2.30 Uhr morgens oder so war das, kamen die dann tatsächlich an. Die waren vorher im Hardrock-Café gewesen, hatten da irgendwie Schallplatten entgegengenommen, also keine Ahnung, Platin, irgendwas, und wollten dann nachträglich noch in die Hotelbar, die eigentlich zu war, aber natürlich, ne, für Rockstars macht man dann auch wieder auf. Ja, und das war dann der Moment, wo ich meinen gesamten Mut zum Glück zusammennehmen musste, weil sonst wäre die Chance vorbei, dass ich dann aufgesprungen bin, diesen Backstage-Pass genommen habe und irgendwie direkt auf John Bon Jovi zu und die ganze Band und gesagt habe, I think I found something you might need. Den hat er dann an sich genommen, hat der ganzen Band gezeigt, gesagt, ah, guck mal, was sie gefunden hat und bla bla bla, ah, danke schön. Haben sie mir eine Jacke geschenkt vom Hard Rock Café, irgendwie als Dankbarkeit quasi und so. Und sind dann reingegangen in die Hotelbar und ich einfach hinterher, so dumm dreist. Hab ich dann hingehockt, rechts von mir saß dann der Drummer am kurzen Ende der Bar und dann ging es um die Ecke weiter mit irgendwie dem Keyboarder und dann Richie Sambora und dann John Bon Jovi und dann war der Little Steven noch da. So, und die haben sich dann einen schicken Abend gemacht. Und trinken meine Cola Light. Ungefähr 2 Stunden, bis ich John auf dem Weg zum Hotelzimmer gemacht habe. Und da bin ich dann nochmal hinterher und habe gefragt, hier mit meiner Kamera so geht ein Foto? Und hat er gesagt, ja, klar. Genau, er hat noch gesagt, ich könnte alles haben, was ich wollte. Tatsächlich. Naja, und da habe ich noch ein Foto gemacht und so weiter. Und das war dann, ja, eines der aufregendsten Erlebnisse in meinem Leben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das bleibt da noch hängen.
Das bleibt in der Tat hängen, ja. Das Foto habe ich auch noch. Das ist ein furchtbares Foto geworden. Naja, egal. Ich habe die dann in anderen Hotelbars auch nochmal gesehen, aber dieser Kontakt war nie wieder so nah. Und es waren häufig noch andere Fans da, die dann belästigt haben. Sie wurden besser abgeschirmt und so ein Zeug. Aber da war dann wirklich nur ich und Rockstars.
Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Veränderung.
Veränderung ist erschreckend, aber oft auch notwendig und geht auch mit vielen Hoffnungen einher. Ich bin eigentlich verhältnismäßig veränderungsscheu, finde ich. Ich finde jetzt zum Beispiel, also wenn die Ära Merkel jetzt zu Ende geht, wer weiß, was da kommt. Wäre doch besser, wenn es so weitergehen könnte. Läuft doch ganz gut hier oder so. Das finde ich in der Regel nicht so gut. Andererseits finde ich auch, dass Umzüge zum Beispiel ja auch so wieder, das ist jetzt auch wieder ein neues Leben mit einhergehen. Ich fürchte, ist notwendig im Leben. Passiert, kann gut sein, aber auch schlecht sein.
Ja. Der nächste Begriff, hast du schon erwähnt, ist Hollywood.
Hollywood, Hollywood ist der schönste Fleck der Welt, glaube ich. Ich meine, ich bin noch nicht so wahnsinnig viel gereist, aber wenn ich in Hollywood bin, dann bin ich tatsächlich ziemlich glücklich. Weil wenn ich in Hollywood bin, dann habe ich das Gefühl, alles ist möglich. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber da geht mir mein Geist auf. Ich kriege Inspirationen, auch Sachen, die ich als nächstes machen möchte, so mit meinem Kanal oder Buch oder sonst was. Oder Online-Einnahmen oder passives Einkommen und so. Und in Hollywood habe ich immer das Gefühl, alles ist möglich. Ich weiß nicht wieso, ja. Das habe ich in Köln nicht. Das ist wunderbar.
Ja. Aber das hat man meistens nicht in den eigenen vier Wänden oder in der Stadt, wo man lebt.
Das kann sein. Ich weiß nicht, ob ich das in Thailand an einem Strand auch haben würde, aber wenn ich in Hollywood bin, habe ich das. Ja.
Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Mut.
Mut. Ich bin nicht der Meinung, dass ich so viel Mut habe eigentlich, aber ich kriege eigentlich das Feedback immer von anderen Leuten, dass das sehr, sehr mutig ist, was ich so mache. Also, dass ich dann zum Beispiel anfange, noch Medizin zu studieren. Das ist aber aus der Not geboren. Die Frage ist, also ich habe eigentlich mehr Angst vor der Alternative, als dass ich Mut habe zu dieser Entscheidung. Also ich hatte Angst davor, dass ich für den Rest meines Lebens weiter von 100 Euro leben müsste und das auch noch hart ist und ich furchtbare Jobs machen muss, die mir keinen Spaß machen und so. Und dass mein Leben einfach nicht erfüllt sein könnte.
Ja.
Dass ich dann, Mut zu haben, war dann leichter.
Aber du musst es ja dann natürlich auch immer durchziehen, ne? Also gerade so das Thema Studium, wie viele brechen das Studium dann irgendwann ab, weil es zu hart ist oder sonst was. Ja. Und da gehört natürlich dann auch Mut und Durchhaltevermögen dazu.
Ja, wobei ich rede mir das dann schön. Also ich habe ein Video darüber gedreht, auch mal, weil ich so oft gefragt würde, wie ist das, wenn man mit über 30 anfängt zu studieren? Ich habe viel mit positiven Affirmationen gearbeitet in der Zeit, so dass es nicht darauf ankommt, wie lange ich brauche, dass es vor allem darauf ankommt, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich nicht vergleichen kann mit Leuten, die 20 Jahre jünger sind als ich und Superbrains und aus Arzthaushalten kommen und sowas, dass ich mich nicht mit anderen vergleichen sollte, dass ich einfach nur bei mir selbst bleibe. Das war dann auch nie wieder Mut, das war irgendwie eher Ausdauer. Ausdauer kann ich eigentlich ganz gut. Ich habe auch 2 Marathons gelaufen. Das fällt mir leichter als Sprint.
Okay. Dann komme ich zum vorletzten Begriff. Tischlerin.
Tischlerin. Ha, das ist ein toller Begriff. Weil du hattest ja eine Tischlerin, hattest du in deinem Mut zum Glück Podcast und eine andere hatte das als Alternative gewählt.
Genau.
Mit Corona das nicht läuft. Genau. Mein Vater ist Tischlermeister mit eigener Firma. Er hat sich 1982 selbstständig gemacht, als es auch so eine wirtschaftlich so schlecht war. Und ich bin das erstgeborene Mädchen. Und er hat hat schon immer darunter gelitten, dass er keinen Erben quasi hat. Vielleicht auch darunter, dass ich kein Junge geworden bin oder so. Aber natürlich war für mich, in Anbetracht dessen, dass ich ja Hollywoodstar werden wollte, es keine Alternative, Tischlerin zu werden. Und ich glaube auch sogar, also das klang in den Interviews, die beiden, die du geführt hast, immer so als würden die zwei sich Tischlerin vorstellen, so ähnlich wie bei Meister Eder. Also, dass man einfach nur so kreativ ist, so ein bisschen wie basteln. Und mein Vater hat das, glaube ich, sehr anders erlebt. Also der hat zum Beispiel für die Polizeistation in Bergisch Gladbach 3000 Meter Fußleisten gemacht. Das ist nicht irgendwie individueller Möbelbau, sondern das ist einfach nur eine Fleißarbeit.
Ja.
Und ich glaube, er würde auch niemandem raten, heutzutage noch Tischler zu werden, weil Handwerk keinen goldenen Boden mehr hat. In Deutschland ist, glaube ich, seine Auffassung. Also das dazu. Ich finde nicht, dass Tischlerin zu werden eine Alternative irgendwie ist. Aber es ist komisch, dass das besonders Frauen haben. Es sind wirklich viele Frauen, dass sie sich denken, okay, wenn ich das und das nicht mehr machen könnte, dann würde ich vielleicht eine Tischlerlehre machen.
Ja, aber ich finde es interessant. Also vorher habe ich mich ja damit auch nie beschäftigt und jetzt bei mir Mut zum Glück, da kommen dann immer so Parallelen. Und das finde ich auch interessant, darüber mal zu sprechen.
Ja, stimmt. Ja, deswegen habe ich dich ja kontaktiert, weil ich dachte, okay, wenn jemand Tischlerin wird, wenn das ausreicht, um in Daniels Podcast zu kommen, dann reicht meine Geschichte vielleicht auch. So, und deswegen hatte ich dann die Schnapsidee, dich anzuschreiben und du hast ja auch sofort zurückgeschrieben. Das war dann auch, es fügte sich einfach wieder sehr schön.
Ja, das ist doch super. Ja. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Bucketlist.
Bucketlist habe ich nicht.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich habe mir mal die Website angeguckt und irgendwie, ich glaube, ich brauche die nicht. Ich brauche die nicht als Anker für meine Ziele. Ich habe die tiefer in mir. Ich habe die auf meinen Morgenseiten.
Meine Ziele. Ja, aber das ist ja auch wichtig, ne?
Ja, ich habe schon Ziele, aber ich würde das nie eine Bucketlist nennen. Irgendwie.
Ja, es ist auch schwierig. Also du setzt da ja dann immer so ferne Ziele dann auf eine Liste und versuchst sie dann abzuarbeiten. Aber meistens funktioniert es eh nicht. Und wenn ja Corona dann noch dazwischen funkt, dann kannst du es erst recht nicht abhaken.
Also was ich habe in meinen Zielen, ich würde ganz gerne irgendwann nochmal ein Lied aufnehmen. Also wirklich so professionell im Tonstudio irgendwas und sei es mit einem, wie heißt denn das? So wie bei Karaoke, das Instrumental einfach nur und ich singe das ein, so einfach, dass ich das da habe. Und ich würde auch wirklich gerne nochmal so 5 Sätze in einem Hollywood-Film sagen und einen Doktortitel noch haben. Und der Kinderwunsch war natürlich auch sowas. Und vielleicht in Kalifornien überwintern. Aber das war es dann auch schon, was ich so an Zielen habe. Also an Bucketlist-Zielen.
Naja, aber das sind ja teilweise Ziele, die du dann in Kürze auch erreichen wirst. Und von daher, die anderen beiden Ziele, die können ja auch noch kommen.
Ja. Ja, das ist halt auch die Herausforderung, ne? Was machst du, wenn du deine Ziele erreicht hast?
Ja.
Das ist mir am Ende des Studiums auch nochmal so richtig klar geworden. Ja, und jetzt? Soll es das jetzt gewesen sein? Wo ist mein Glück?
Ja, da muss man sich neue Ziele setzen. Und ja. Ich glaube, das ist dann so die Herausforderung. Also ich merke es ja bei mir selber, ich habe mich in den letzten 5 Jahren enorm entwickelt und habe dann auch andere Ziele als vor 5 Jahren. Mhm. Und ich glaube, das kommt dann einfach mit der Entwicklung.
Was hast du denn noch?
Ich habe viele Ziele. Also komischerweise nicht bei so Geschichten wie Podcast oder Blog.
Aha,
also
okay.
Das sind jetzt nicht so die Ziele, die ich haben will. Aber ich würde ganz gern noch andere Kulturen kennenlernen und ein bisschen mehr von der Welt sehen. Und das ist mir enorm wichtig. Und da hoffe ich auch, dass ich da mal noch ein paar Schritte weitergehen kann. Neue Sprachen lernen.
Okay.
Silke, vielen Dank für das interessante Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles Gute.
Dankeschön, wünsche ich dir auch. Hat Spaß gemacht.
Das war jetzt das Interview mit Silke. Alle Links zu ihrem YouTube-Kanal, ihrer Webseite und zum Buch findest du in den Shownotes. Und eine ausführliche Zusammenfassung des Gesprächs gibt es auf der Mehr Mut zum Glück Webseite. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Dann habe ich einen spannenden Interviewgast im Mehr Mut zum Glück Podcast. Und da geht es im Gespräch um die Erfüllung der Träume und warum die Träume dann doch nicht die Erfüllung waren. Die Folge erscheint Mitte August. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und sag ciao, bis zum nächsten Mal.